Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Bibelstunde am heutigen Sonntag. Schön, dass Sie sich nicht abschrecken ließen vom letzten Sonntag, wo wir einige wegschicken mussten, weil wir einfach voll waren und niemand weiter aufnehmen konnten. Ja, in vielen Gemeinden ist ja heute Morgen schon im Gottesdienst Erntedankfest gefeiert worden. Und der Wochenspruch, der über dieser Woche steht, der erinnert uns daran, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir Tag für Tag etwas zu essen haben, dass wir auch in diesem Jahr wieder unverdienterweise vieles ernten konnten. Im Psalm 145, Vers 15 heißt es: Aller Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Dankbar dürfen und wollen wir an die Wohltaten Gottes denken, mit denen er uns Tag für Tag segnet. Auch, dass wir schon über 30 oder jetzt genau 30 Jahre auf ein wiedervereinigtes Deutschland zurückblicken dürfen, das ist nicht selbstverständlich. Und es führt uns dazu zu sagen: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ihn loben und ihm danken wollen wir jetzt auch mit einem ersten Lied, O dass ich 1000 Zungen hätte. Ich bete noch zum Anfang. Und Herr Jesus, wir haben dir wirklich so unendlich viel zu danken, in unserem ganz eigenen persönlichen Leben, aber auch drüber hinaus. Wir danken dir für all das, was wir Tag für Tag an Gutem von dir aus deiner guten Hand empfangen dürfen. Für all die Früchte, für all das, was auf den Tisch kommt, an Gaben, an Essen, aber auch, was wir sonst an Gutem haben dürfen. Danke auch, Herr, für 30 Jahre vereintes Deutschland. Danke für all das, was gut geworden ist, was geschaffen worden ist, auch an Verbindung wieder zueinander. Du weißt auch um all das, was vielleicht noch notvoll ist und was Enttäuschungen waren. Wir legen es dir hin und vertrauen dir, dass du das Allerbeste daraus machen willst. Wir danken dir auch jetzt, dass wir so gut haben und unter dein Wort kommen dürfen. Sei du segnend in unserer Mitte. Sei du der, der uns die Herzen und die Ohren öffnet für dein Wort. Amen. Ja, ich wollte Ihnen heute mal eine kleine Verschnaufpause von Jesaja gönnen und stattdessen über zwei Lebensgeheimnisse sprechen, die ich in Psalm 92 entdeckt habe. Manchmal liest man ja in der Zeitung, dass hochbetagte Jubilare gefragt werden, was sie denn gemacht haben, dass sie denn so alt werden durften, ob sie ein Lebensgeheimnis hätten. Und dann hört man als ganz Verschiedenes. Man hört das tägliche Viertele. Manche sagen, ich mache regelmäßig meinen Spaziergang. Und andere sagen wieder was ganz anderes, was ihnen ja gut getan hat. Auch Käthe Walter wurde im Alter mal gefragt, wie sie ihren Tag denn gestalte. Und ihre Antwort lautete: Ich beginne jeden Tag mit Danken. Und dieses Lebensgeheimnis empfiehlt uns auch der Beter in Psalm 92. Gut ist, dem Herrn zu danken und zu singen deinem Namen, du Höchster, des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Treue zu verkündigen. Psalm 92 ist ein Psalmlied für den Sabbattag und es wäre schön, wir würden ihn jetzt gemeinsam sprechen. Sie haben ihn vorne schon an der Leinwand entdeckt. Ich habe wieder die Schlachterübersetzung gewählt. Gut ist, dem Herrn zu danken und zu singen deinem Namen, du Höchster, des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Treue zu verkünden, auf der zehnseitigen Laute und dem Psalter zum Harfenspiel. Denn du hast mich erfreut, o Herr, durch dein Tun, und ich rühme die Werke deiner Hände. Herr, wie sind deine Werke so groß? Deine Gedanken sind sehr tief. Ein unvernünftiger Mensch erkennt das nicht, und ein Tor beachtet es nicht. Wenn die Gottlosen grünen wie das Gras und alle Übeltäter blühen, so ist's nur, damit sie für immer vertilgt werden. Du aber, Herr, bist auf ewig erhaben. Denn siehe, Herr, deine Feinde, ja, deine Feinde kommen um. Alle Übeltäter werden zerstreut werden. Aber mein Herrn erhöhst du wie das eines Büffels. Ich werde übergossen mit frischem Öl, und mein Auge wird seine Lust sehen an denen, die mir auflauern, und mein Ohr wird seine Lust hören an den Bösen, die sich wider mich erheben. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum, er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftig und frisch, zu verkünden, dass der Herr gerecht ist, mein Fels, und dass nichts Verkehrtes an ihm ist. Ja, vielleicht ist Ihnen die Luther-Übersetzung vertrauter. Es ist ein köstlich Ding, übersetzt Luther, eine köstliche Sache. Es ist nicht nur gut, dem Herrn zu danken und seinem Namen zu singen, es ist noch viel mehr. Es ist dem Psalmbeter ein tiefes Bedürfnis. Es gehört sich einfach so, würde ich jetzt mal sagen. Für den Psalmbeter ist es das Höchste und das Kostbarste. Gleich am Anfang eines Tages darf der Dank stehen, der Dank gegenüber Gott. Und während der Psalmist dankt, fällt ihm eine Sache nach der anderen ein, für die er seinem Herrn danken muss. Pastor Bodelschwing hatte mal gesagt, es wird hell in einem Menschenherzen, wo man für das Kleinste danken lernt. Es wird hell in einem Menschenherzen, wo man für das Kleinste danken lernt. Der Psalmist hier von Psalm 92 spricht von Gottes Gnade und von seiner Treue, von seinen Werken und von den Taten seiner Hände. Loben und Danken wirken sich auf unser ganzes Leben aus. Professor Lamparder sagt, wer es sich zur Regel macht, jeden Tag ein Loblied mehr und ein Klagelied weniger zu singen, der wird erfahren, dass das Lob Gottes nicht nur eine Pflicht, sondern eine Kraft ist, die uns über vieles hinwegträgt. Wenn wir mit Lob und Dank unseren Tag beginnen, dann gehen wir anders in unser Tagwerk, in unsere Aufgaben hinein. Es hilft uns, wenn wir uns morgen auf Gottes Güte und seine Treue besinnen. Und es hilft, wenn wir schon am Morgen ein Loblied anstimmen. In den Versen 5 bis 14 in diesem Psalm nennt uns nun der Beter 7 Gründe, die ihn zum Loben und Danken geführt haben. Sie werden es gleich jetzt hier auch in der Leinwand mitverfolgen können. Der erste Grund war ihm, dass die Werke des Herrn groß sind. In Vers 5 und 6a. Der zweite Grund, der ihn zum Danken bringt, seine Gedanken sind sehr tief. In Vers 6b. Dritter Grund, er vertilgt die Gottlosen. In Vers 7 und 8. Der vierte Grund, er ist auf ewig erhaben. In Vers 9. Er zerstreut seine Feinde in Vers 10. Er erhöht das Horn des Gerechten in Vers 11 und 12. Und der siebte Grund, der ihn zum Danken führt, den Gerechten gibt er Leben, das ewig grünt und blüht. Vers 13 und 14. Wir wollen uns nicht alle diese Gründe heute Nachmittag ansehen, aber einige davon. In Vers 5 und 6. Du hast mich erfreut durch dein Tun. Ich rühme die Werke deiner Hände. Herr, wie sind deine Werke so groß? Deine Gedanken sind sehr tief. Der Beter sieht die Erde in ihrer ganzen Schönheit. Er bestaunt das Himmelszelt mit dem unzählbaren Sternenhimmel, seiner Hände Werk. Und wir werden in diesen Versen auch an Psalm 8 erinnert, wo der David betet: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du gemacht hast. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Neben den Werken seiner Hände, und in Klammer gesagt, auch wir sind ja ein Werk seiner Hände, von ihm wunderbar gemacht, sind es auch die Gedanken Gottes, die den Beter zum Lob und zur Anbetung führen. Gottes Gedanken und seine Weisheit sind unergründlich, sagt Jesaja in Jesaja 40, Vers 28. Und auch der David kann im Psalm 139 nur anbeten sagen: Wie teuer sind mir, o Gott, deine Gedanken. Wie groß ist ihre Summe. Wollte ich sie zählen, so wollte ihrer mehr sein als der Sand. Gottes Gedanken sind tief. Sie sind zugleich aber auch hoch, viel höher als unsere Gedanken. Lesen wir in Jesaja 55, Vers 8 und 9. Es sind Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Es sind auch da Liebesgedanken, wo wir seine Führungen nicht verstehen. Es sind Gedanken, über die wir oftmals nur staunen können. So wie es auch in einem Lied heißt: Nie hätte ich zu träumen gewagt, dass einer grenzenlos Ja zu mir sagt. Ein Ja, das den Weg zum Leben mir weist und mich aus Schuld und Versagen reißt. Nie hätte ich geahnt, was du willst, wie du mein Leben mit Leben erfüllst. In Vers 7 fährt der Psalmbeter dann fort: Ein unvernünftiger Mensch erkennt das nicht. Und ein Tor oder ein Narr, könnte man auch sagen, versteht solches nicht. Uns aber will's zu der Frage führen: Wie kann ich dem Herrn all seine Wohltaten an mir vergelten? In Vers 3 und 4 finden wir eine Antwort darauf. Ich will des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Treue verkündigen. Ich will des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Treue verkündigen. Ich habe mich gefragt, wie kann denn das aussehen, des Morgens seine Gnade verkündigen? Ich sage Ihnen jetzt mal meine Gedanken. Sie können sich ja überlegen, was hätte ich gesagt oder wie würde ich das tun? Vielleicht, indem wir unseren Tag so beginnen: Aus seiner Gnade will ich heute leben. Oder indem an unserem Leben sichtbar wird: Ich brauche seine Gnade, anders schaffe ich es nicht. Ich brauche seine Gnade als Umgangsgnade. Ich brauche seine Gnade als Begegnungsgnade. Ich brauche seine Gnade, um vergeben zu können. Ein liebloses Wort, eine unbedachte Bemerkung und manch anderes am Tag. Wir fragten uns, wie kann das praktisch aussehen, morgens seine Gnade verkündigen? Vielleicht auch, indem wir uns am Morgen schon sagen, deine Gnade genügt. Mein Gott wird mir heute mit seiner Gnade entgegenkommen. Ich will heute eine Gnade um die andere nehmen, bis mir sein Wort zusagt. Oder indem ich ein Lied über die Gnade anstimme. Nicht nur mit Worten, sondern auch mit unserer Haltung, mit unserer ganzen Einstellung, mit unserem Leben verkündigen wir seine Gnade. Wie wir morgens in den Tag starten, innerlich und dann oftmals auch äußerlich sichtbar, verkündigen wir Gnade oder auch nicht. Und das Zweite, was der Psalmbeter sagt, und nachts will ich von deiner Treue sagen. Ja, was machen wir, wenn wir nachts nicht schlafen können? Wenn uns die Sorgen plagen, grübeln wir dann? Oder schauen wir dankbar auf den vergangenen Tag zurück und darauf, wie wir Gottes Treue an diesem Tag erfahren haben? Ich denke, das ist eine gute Beschäftigung für schlaflose Stunden. Und solche Stunden werden wahrscheinlich im Älterwerden nicht weniger, sondern wahrscheinlich noch zunehmen und vielleicht noch mit Schmerzen verbunden sein. Mit dem Liederdichter dürfen wir bekennen, groß deine Treue ist. O Gott, mein Vater, es ist kein Wechsel noch Schatten bei dir. Du bleibst derselbe, du treuer Berater, voller Erbarmen begegnest du mir. Groß deine Treue ist, morgen für morgen strömt Gnade aus dir. Was ich bedarf, hast du selbst mir bereitet. Groß deine Treue ist, Herr über mir. Nicht nur Lieder, sondern auch viele Stellen im Wort Gottes bezeugen uns die Treue Gottes. So betet der David im Psalm 26, Vers 3. Nie vergesse ich deine Güte und von deiner Treue lebe ich. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Lesen wir in 1. Korinther 1, Vers 9. Und mit dem Wissen, aber der Herr ist treu, er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen, ermutigte Paulus die Gemeinde in Thessalonich. Und auch wir dürfen es für uns nehmen. Der Herr ist treu. Der Herr ist treu und von seiner Treue leben wir. Und auf seine Treue wollen wir uns auch in den dunklen Stunden unseres Lebens besinnen. Es ist eine Treue ohne Ende. Er ist ein Fels, auf ihn ist stets Verlass. Er hält, was er verspricht. Er ist gerecht und treu. So lesen wir es schon in 5. Mose 32, Vers 3 und 4. Aber ich denke, auch das müssen wir bekennen. Auch wenn ich von Herzen Gott danken und ihn loben will, gibt es Situationen und Umstände, wo es mir schwerfällt. Nehm mal an, dass Sie das auch kennen, solche Situationen und Umstände. Und da war es mir vor einiger Zeit eine Hilfe, als in Zeit mit Gott stand. Wahre Treue eines Jüngers erfordert mehr als Wort und Bekenntnis. Sie muss sich in der Anfechtung und Prüfung bewähren. Das gilt es zu bedenken, wenn der Weg durch Tiefen geht. Unser Glaube wird erprobt und unser Danken und Danken wollen ist angefochten. Und solche Prüfungen, die uns das Loben und Danken schwer machen, es zu einem Dankopfer werden lassen, Die können ganz unterschiedlich aussehen. Und die werden auch bei jedem von uns wieder anders aussehen. Es kann Krankheit sein, es kann Leid sein, es können Schmerzen sein und noch ganz andere Dinge. Der Beter von Psalm 92 nennt uns in Vers 7 und 8 noch einen weiteren Grund, der sein Lob zu ersticken drohte. Was sagt er denn? Was drohte, das Lob dieses Mannes zu ersticken? Ich sag's Ihnen. Ein unvernünftiger Mensch erkennt das nicht und ein Tor beachtet es nicht. Damit drückt er praktisch den Zustand der Gesellschaft aus, in der er lebt. Und im Grunde leben wir heute ja in einer ganz ähnlichen oder gleichen Gesellschaft, einer Welt, die nicht nach Gott fragt, die Gottes Werke und seine Gedanken ablehnt und nicht versteht. Und trotzdem grünen diese Menschen wie Gras und blühen. Es geht ihnen gut, sie leiden keine Not, keinen Mangel, sie sind gesund, sie können ihr Leben genießen. Und ein solcher Umstand kann uns anfechten, kann uns Not machen. Dem Beter von Psalm 92 scheint das Lob Gottes und der Blick auf die Größe Gottes in seiner Anfechtung zur Hilfe geworden zu sein. In Vers 9, und ich lese jetzt nach der Luther-Übersetzung: Aber du, Herr, bist der Höchste und bleibest ewiglich. Du, Herr, bist und bleibst der Höchste. Ob uns das nicht auch eine Hilfe sein kann, wenn wir uns das bewusst machen. Gott ist und bleibt in alle Ewigkeit der Höchste. Seine Allmacht kennt keine Grenzen. Glücklich der Mensch, der das glaubt. Die Gottlosen werden keinen Bestand haben. Aber der Mensch, der dem Herrn vertraut, der wird mit neuer Kraft und neuem Lebensmut beschenkt werden und mit neuer Freude. Bevor wir zu einem zweiten Lebensgeheimnis kommen, das wir dann in den Versen 13 bis 16 finden, wollen wir ein Lied singen. Groß deine Treue ist. Das Leben des Gerechten wird nun in den Versen 13 bis 16 mit zwei Bäumen verglichen. Und vielleicht lese ich gerade diese Verse noch einmal. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftig und frisch. Zu verkünden, dass der Herr gerecht ist oder es recht macht, mein Fels und dass nichts Verkehrtes an ihm ist. Noch einmal hebt der Psalmist den Unterschied zwischen dem Gottesfürchtigen, dem Gerechten und dem Gottlosen hervor. Der Gerechte sprost und grünt wie eine Palme und der Gottlose, er sprost, um vertilgt zu werden. Die Gerechten sprossen und werden grünen wie eine Palme, während die Gottlosen sprossen, um vertilgt zu werden, Vers 8. Wer ist nun eigentlich ein Gerechter im Sinne der Bibel? Was erfahren wir im Alten Testament darüber? Weiß jemand eine Antwort? Oder weiß jemand einen Menschen, von dem es gesagt ist, dass er gerecht war? Abraham. Wer hat es gerade gesagt? Ja, an Abraham dachte ich auch. Von Abraham heißt es in 1. Mose 15, Abraham glaubte dem Herrn, das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Der Gerechte lebt aus Glauben. Habakuk 2, Vers 4. Ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen. Was glaubte denn der Abraham? Heute stelle ich schreckliche Fragen, gell? Ja. Das, was Gott versprochen hat, genau. Ja, er glaubte dem Wort, das Gott ihm gesagt hat, dem Versprechen, das Gott ihm gegeben hatte. In 1. Mose 12, Vers 1 und 2 und in 1. Mose 15, Vers 4 und 5. Du sollst ein Segen sein und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und als Abraham inzwischen hoch betagt war und noch keinen eigenen Nachkommen hatte, hat Gott ihm gesagt, und von dir, von Sarah und dir wird es einen eigenen Nachkommen geben. Abraham glaubte dem Versprechen Gottes. Aber wer ist nun im Sinne des Neuen Testaments gerecht? Wir leben ja nicht mehr im Alten Testament, wir leben ja jetzt im Neuen Testament, im neuen Bund Gottes. Da müssen wir zunächst sagen, aus sich selbst heraus ist keiner gerecht. Paulus schreibt in Römer 3, Vers 11, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Nur der Glaube an die von Gott in seinem Sohn Jesus Christus gewirkte Gerechtigkeit, indem dieser den Zorn Gottes und unsere Schuld am Kreuz auf sich nahm, macht uns gerecht vor Gott. Paulus schreibt, Gott hat Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor ihm gilt. Und was ist nun das Besondere an der Palme, mit der Gerechte in Vers 13 verglichen wird? Schade, dass wir so weit auseinandersitzen. Sonst würde man sicherlich auch eher uns jetzt getrauen, was zu sagen. Ich denke besonders an ihr ist ihr gerader Stamm, der mit aller Kraft nach oben zum Licht strebt und sich nicht nach rechts und links verzweigt. Spurgeon sagt, die Palme schiebt ihre ganze Kraft himmelwärts. Die Palme schiebt ihre ganze Kraft himmelwärts. Besonders ist auch bei der Palme ihr immergrünes Blätterdach. Ihre Fruchtbarkeit. Wussten Sie, dass ausgewachsene Dattelpalmen 300 bis 400, manchmal sogar 600 Pfund Früchte tragen können? Palmen sind Bäume, die in Oasen mitten in der Wüste wachsen. Jemand hat gesagt, Palmen sind das Bild des Lebens mitten in der Welt des Todes. Und auch die Zeder mit ihrem stattlichen Wuchs, ihren immergrünen Nadeln und ihrem lieblichen Geruch, den sie ausströmt, ist ein Bild für das Leben des Gerechten. Eine Zeder wächst äußerst langsam. Sie senkt ihre Wurzeln tief ins Erdreich und trotzt dadurch allen Stürmen. Zedern können mehrere hundert Jahre alt werden. Und bis ihr Same überhaupt einmal gekeimt hat, ist das Gras längst verdorrt. Man sagt, Zedern brauchen 50 Jahre, bis überhaupt die ersten Zapfen gebildet werden. Was will uns nun der Psalmist mit diesem Vergleich sagen? Die Antwort finden wir in Vers 14. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn. Das heißt, die fest in Gott verwurzelt sind, die werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, die fest verwurzelt sind in Gott, die werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Wissen wir denn alle, um noch einmal im Bild zu sprechen, dass wir eingepflanzt sind im Hause des Herrn? Oder anders ausgedrückt, dass wir vor Gott gerecht sind in Jesus Christus, weil wir sein stellvertretendes Sterben für uns persönlich angenommen haben. Es ist so wichtig, dass wir auf diese Frage ein klares Ja, das weiß ich, sagen können. Entscheidend für das Wachstum des Baumes und auch für den festen Stand und den Ertrag an Früchten ist das Wurzelwerk. Der Gerechte hat sein Wurzelgebiet im Haus des Herrn, in der Gegenwart Gottes. Und es ist letztlich das tiefste Geheimnis eines Lebens, unsere Kraft im Alltag und auch im Älterwerden, dass wir nahe bei Jesus sind, aus ihm und mit ihm leben. Jesus sagt in Johannes 15, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wenn wir uns also ein blühendes, grünendes, fruchtbares Leben wünschen, wenn wir uns Durchhaltevermögen in den Erschütterungen unserer gegenwärtigen Zeit wünschen, müssen wir in unsere Wurzeln, in unser Fundament, in unsere Beziehung zu Jesus investieren. Und es geschieht im Verborgenen, zum Beispiel indem wir uns Zeit zum Stillwerden vor Gott am Morgen nehmen, zum Gebet, zur Fürbitte, indem wir uns Zeit nehmen zum Lesen unserer Bibel, auch zum persönlichen Bibelstudium. Christa von Fiebern hatte den Grundsatz, mag ich versäumen, was es sei, scheinbar das Wichtigste, aber schenke mir, dass ich mein stilles Weilen vor dir nicht versäume. Was Gottes Aufträge für mich auch sein mögen, das vor ihm Sein ist das Wichtigste. Wenn wir unsere Wurzeln tief einsenken in ihn, dann reifen in unserem Leben die Merkmale der Palme und der Zeder. Dann ist unser Wunsch, zum Licht zu streben und im Licht zu leben. Dann trachten wir nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, wie Paulus in Kolosser 3, Vers 2 schreibt. Ich habe mich an der Stelle fragen müssen, ist das gerade Genannte eigentlich noch mein Wunsch? Habe ich dieses Ziel noch vor Augen? Haben Sie es noch vor Augen? Im Licht zu leben, nach dem Licht zu streben, nach dem zu trachten, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Wenn das unser Wunsch ist, wenn das unsere Ausrichtung ist, dann werden über kurz oder lang Glaubensfrüchte bei uns sichtbar werden, wie zum Beispiel Freundlichkeit, Geduld, Barmherzigkeit, Liebe. Ja, dann werden wir auch ein Wohlgeruch für unseren Herrn sein. Dann können wir Lebensstürme überstehen und durchstehen, auch Corona-Stürme, wenn wir fest verankert sind in seinem Wort und um einen Bergungsort wissen, zu dem wir Zuflucht nehmen können. Auffallend ist, nicht im Hause des Herrn, im Heiligtum, sondern in den Vorhöfen sollen die Gerechten grünen. Das Blühen und Fruchttragen geschieht also in den Vorhöfen, außerhalb des Heiligtums, außerhalb unseres Zusammenkommens, in Gottesdiensten, Bibelstunden, Hauskreisen. Das Blühen und Fruchtbringen geschieht im täglichen Leben, im Alltag, in der Familie und in unserer Gemeinschaft. Dort muss praktisch werden, was wir schon alles gehört haben und vom Lesen unserer Bibel wissen. Dort gilt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Dort, in den Vorhöfen, im Alltag, sollen die Früchte des Geistes reifen und wachsen. Dort muss sich unsere geschenkte Gerechtigkeit in unserem Wandel und in unserem Handeln zeigen. In unserem Zusammenleben in der Familie, in der Ehe, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, an dem Platz einfach, wo Gott uns hingestellt hat. Dort muss sichtbar werden, wo wir unser Wurzelgebiet haben. Und wir wollen nicht vergessen, was nach außen sichtbar wird, lebt von dem, was wir im verborgenen Umgang mit Gott empfangen haben. Was nach außen sichtbar wird, lebt vom verborgenen Umgang mit Gott, was wir dort empfangen haben. Die Energien für unser Wachsen und Fruchtbringen liegen in der Kraft Gottes, aus der wir leben dürfen, und zwar auch in Schwachheit und auch im Alter. Die Energien für unser Fruchtbringen liegen in der Kraft Gottes, aus der wir leben dürfen, auch in Schwachheit und im Alter. Paulus schreibt in 2. Korinther 4, wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Und deshalb kann der Psalmbeter hier auch sagen, und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Dem Blühen und Fruchtbringen ist keine Altersgrenze gesetzt. Ist das nicht zum Freuen? Unsere körperliche Kraft, die mag weniger werden. Aber das verborgene Leben, das im Umgang mit Gott stehende Leben, das darf reifen. Und zwar reifen zu dem Zeugnis, der Herr ist gerecht in all seinem Tun. Oder wie es in anderer Übersetzung heißt, um zu verkündigen, wie der Herr es recht macht. Pastor Bodelschwing sagt, das Reifwerden eines Christen ist im tiefsten Grund ein Dankbarwerden. Und ob sich's nun um das große Weltgeschehen handelt oder um meine eigene Lebensführung, mein Leben soll verkündigen, dass Gott es recht macht. Und damit schließt sich hier noch einmal ein Kreis in diesem Psalm. In Vers 3 begann der Beter sein Loblied damit, dass es gut ist, die Güte Gottes, seine Gnade und Treue zu verkündigen. In Vers 16 schließt er mit der Beschreibung des Gerechten, der bis ins Alter die Tugenden Gottes verkündigt. Gebt unserem Gott die Ehre. Er ist ein Fels, vollkommen ist sein Tun, ja alle seine Wege sind gerecht. Können wir das auch sagen? Er hat's recht gemacht bei mir. Ich bin mit meiner Lebensführung einverstanden, bin einig damit, wie er mich geführt hat und führt. Ich möchte noch einen kurzen Blick auf Josefs Leben mit ihnen werfen. Sein Leben ist ein eindrückliches Beispiel dafür, für ein Leben, das seinen Wurzelgrund in Gott hat. Sein Vater Jakob hat ihn kurz vor seinem Tod mit folgenden Worten gesegnet: Josef wird wachsen wie ein Baum an der Quelle. Seine Zweige klettern über die Mauer hinaus. Der Allmächtige segne dich mit Segnungen vom Himmel herab und mit Segnungen aus der Tiefe. Wenn wir Josefs Lebensgeschichte betrachten, dann entdecken wir manches, was ein Wachsen zu Gott hin hätte hemmen können. Seine Mutter starb bei der Geburt seines Bruders Benjamin, als Josef noch ein Kind war. Und seinen Brüdern wurde er später als der Liebling des Vaters beneidet. In ihrer Eifersucht und in ihrem Hass verkauften sie ihn als Sklaven nach Ägypten. Fern der Heimat reifte Josef zu einem Mann heran, dem die Gemeinschaft mit Gott wichtiger war als alles andere. Es ist anzunehmen, dass seine Eltern in seiner Kindheit schon den entscheidenden Grundstein dafür gelegt hatten. Dann im Dienst Potiphars und auch im Gefängnis zeigte es sich, dass auf allem, was Josef tat, Gelingen und Segen lag. Das Ja zu Gottes Wegen öffnete ihm die Tür zu einem fruchtbaren und gesegneten Leben. Deshalb konnten sich auch Bitterkeit und Groll nicht in seinem Leben einnisten. Und deshalb konnte er auch seinen Brüdern am Ende sagen: Ihr gedachtet zwar böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Alles Unverständliche, alles Verletzende, alles Schwere in seinem Leben wurde ihm zu Segnungen aus der Tiefe. Zu Segnungen, die sein Herz nur immer fester in Gott verankern ließen. Dieses Geheimnis entdeckte ich auch bei Paul Müller. Mit gerade einmal 28 Jahren eröffnete ihm der Arzt, er war damals junger Studienrat geworden, die Diagnose: Sie haben multiple Sklerose. Viele Jahrzehnte konnte Paul Müller nur im Rollstuhl sich fortbewegen. Aber seine Ausstrahlung wurde in den fast 60 Jahren seines schweren Leidens immer stärker. Vielen wurde Paul Müller zum Seelsorger und Tröster. Die Jahrzehnte seiner Krankheit hatten ihm nicht nur Hemmnis und Verzicht gebracht, sondern einen Reichtum an Glaubenserfahrungen, die er sonst nicht gewonnen hätte. Er hat dann bekannt, eine unheilbare Krankheit kommt nicht aus Zufall, sondern aus Gottes Weisheit und Liebe. Gott macht es gut. Da können wir das oft nicht sehen und seine Wege nicht verstehen. Doch bleibt's dabei. Gott macht es gut. Kommt zum Ende. Dieser Psalm gibt uns manche Fragen mit auf den Weg. Wie zum Beispiel die Frage: Lasse ich mir Unverständliches, Schweres wie Josef zum Segen dienen? Was verkündet mein Leben? Zeigt sich an meinem Leben, dass ich einen festen Wurzelgrund in seinem Wort, in Jesus habe? Welke ich dahin, anstatt zu grünen, weil ich vielleicht zu wenig gedankt habe? Oder weil ich zu wenig aus ihm und mit ihm lebe? Ja, vielleicht nehmen Sie die eine oder andere Frage in Ihrem Herzen mit. Was verkündet unser Leben? Grünen wir, blühen wir oder welken wir dahin? Ich möchte mit einem Liedvers von Paul Gerhardt als Gebet schließen. Erwähle mich zum Paradies und lass mich bis zur letzten Reis an Leib und Seele grünen. So will ich dir und deiner Ehr allein und sonstem keinem mehr hier und dort ewig dienen. Amen. Herzlich laden wir Sie wieder zur Bibelstunde am kommenden Sonntag ein mit Schwester Erika Schnitzer. Es wäre schön, wenn Sie sich anmelden wieder in der kommenden Woche. Und sollten Sie sich angemeldet haben und es kommt dann doch was dazwischen, wäre es uns wirklich eine große Hilfe. Sie würden es uns sagen, als dass wir nicht Leute wegschicken müssen, wenn die Plätze nicht reichen. Und dann freuen wir uns auch, dass unser Eidlinger Chor in 14 Tagen am 18. Oktober wieder einmal unter uns sein wird und um uns mit ihren Liedern zu erfreuen. Es bedeutet allerdings, dass an diesem Sonntag nur noch circa 30 Plätze für Bibelstundenbesucher zur Verfügung stehen. Es tut uns jetzt schon im Vorfeld sehr leid, das sagen zu müssen. So ist auf der einen Seite eine Freude, dass der Chor mal wieder singen kann und singen wird. Auf der anderen Seite ist uns aber auch durch die Corona-Vorschriften ein großer Schmerz, dass wir leider an diesem Sonntag, also in 14 Tagen, nur circa 30 Besucher zusätzlich zu den Chorsängern in unseren Saal einlassen dürfen.